Herzlich willkommen zur nächsten Episode der Dental Late Night Show hier im Praxisflüsterer Podcast. Heute bin ich mal wieder Host und es geht um die Landflucht der Ärzte. Zum Anlass genommen haben wir verschiedene Artikel, unter anderem aus der ZM, von der KZV Thüringen und von der Landesregierung Thüringen, die da gewisse Förderanreize ausgeschrieben hat oder die Zahnärzte dort mit inkludiert hat. Und wir haben einen 4-Stufen-Plan mal so ein bisschen zusammen ausgeheckt und haben überlegt, welche Dinge man zünden könnte, um dieses Ärztesterben, insbesondere auf dem Land, irgendwie zu verhindern. Und diese 4 Stufen, die stellen Dr. Stefan Helker und ich, Christian Henrici, heute vor. Ich hoffe, euch gefällt die Episode und hier auch nochmal mein dringender Appell. Engagiert euch in den Gremien, engagiert euch in den Delegiertenversammlungen, erhebt die Stimme, macht etwas, sodass wir eine gescheite Politik machen, dass wir keine überbürokratisierte Politik machen. Es ist immer so leicht dahergesagt, wir wollen Bürokratie abbauen. Auf der anderen Seite wollen wir wieder 10 Sachen haben, die irgendetwas verschärfen, irgendetwas ausschließen, irgendetwas womit auch immer machen. Ich glaube, es sind oft einfache Lösungen. Es sind oft Lösungen, die wir schon mal hatten, die sich bewährt haben oder die sich in anderen Ländern bewährt haben. Und wie gesagt, ihr seid die nächste Generation. Macht was, engagiert euch, findet Gehör für eure Worte und lebt eure Werte und versucht Gutes zu tun. In dem Sinne, mein Name ist Christian Henrici, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting GmbH und nun geht's in den Podcast Landflucht, Ärzteflucht, was kann man dagegen tun? Unser 4-Stufen-Plan. Viel Spaß. Mensch Stefan, und ich habe mir heute gedacht, du hast Langeweile, du hast Wochenende wieder nichts gemacht, du hast heute den ganzen Tag nur rumgegammelt.
Faulenz, sag's wie es ist.
Dann machen wir doch mal gleich wieder eine Dental Late Night Show, oder?
Ja, ich bin auch nicht ausgelastet. Ich habe die ganze Zeit gerade noch ein bisschen Nase gebohrt. Das wurde mir dann aber auch langweilig. Und dann musste ich mir ein bisschen an den Füßen spielen, aber dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt reicht's, jetzt gehe ich gleich online. Und dann haben wir vorhin noch ein bisschen Schach gespielt, bevor wir 3-Stunden-Partie und dann sind wir irgendwann online gegangen, weil es so langweilig war, ne?
Also, wie man es kennt, aber meine obligatorische Frage zum Start, wie viele Dübel hast du heute gesetzt?
Ja, heute habe ich nicht so viele gesetzt. Ich hatte heute Architektentreff um 15 Uhr schon. Gerade haben wir Live-Pressekonferenz gemacht. Wir haben ja unseren Eröffnungstermin von der Klinik announced, dass wir am 13.05. unsere Klinik öffnen, Tag der offenen Tür. Am 14.05. haben wir dann den ersten Behandlungstag und davor habe ich ein bisschen behandelt. Aber ich habe, glaube ich, warte mal, wie viel Implantate habe ich gesetzt? Ich hatte heute nur 2 OPs. 2 Implantate mit Sinus, das sind quasi 3 Einheiten und ein Einzelzahnimplantat. Ich habe nur 4 Implantate heute gesetzt. Das ist enttäuschend, aber...
Okay, Stefan. Für dich nicht rühmlich, aber dafür muss man ja sagen, hast du ja den ganzen Tag auch andere Dinge gemacht und ich bin vorhin in deine Pressekonferenz reingeslidet.
Auf TikTok.
Das sah wieder, ja, hervorragend sah das aus. Also wirklich professionelles Setup. Ihr habt noch nicht mal ansatzweise, also ich war Zeuge, ihr habt nicht ansatzweise alle Fragen beantwortet. Es waren locker noch 10, 15 Fragen unbeantwortet. Und insofern bin ich froh, dass du trotzdem, ich habe dir schon geschrieben, ich habe gesagt, Stefan, schaffst du es heute überhaupt, den Termin? Sonst kann ich mich hier nochmal drehen im Bett, denn ich habe ja auch nichts zu tun. Aber du hast noch nicht mal antworten können.
Wir haben nach der Pressekonferenz sogar noch ein Video aufgenommen. Wir haben sozusagen nochmal eine Aufzeichnung aufgenommen, sozusagen die morgen als Feedpost kommt. Und sind dann schnell ins Auto gestiegen, hier rüber gerast und Alex hat hier alles wieder aufgebaut, innerhalb von 10 Minuten und dann zack, direkt hier wieder online.
Was würdest du nur ohne Alex tun, ne? Das muss man ja mal sagen, ne?
Ich weiß gar nichts. Ich würde weinend in der Embryonalstellung in der Ecke sitzen.
Oh Mann. Aber Stefan, heute haben wir wieder ein cooles Thema und ich muss sagen, es macht eigentlich wahnsinnig viel Spaß, einmal im Monat ein gutes Thema flach zu legen, denn hier gibt es immer so viele Neuigkeiten. ZM ist eine gute Inspiration, finde ich übrigens. Die ZM ist in den letzten 1,5 Jahren, finde ich, ist sie unglaublich gut geworden. Sonst immer lese ich immer so, die Leserate sind so 2 Artikel. Aktuell sind sie eher so bei 4, 5, also richtig gute Sachen.
Ist die ZM so gut geworden, dass die ZWP nicht mehr kann?
Ja, möglicherweise.
Du weißt, was da los ist, ne?
Ja, du meinst die DZW.
Ach, DZW, ja. Richtig, Entschuldigung. Ja, richtig.
Ich habe nur die Mitteilung gelesen. Absolut schade, aber es wurde ja auch gesagt, dass es weitergeführt wird. Und ich glaube, die Medienlandschaft hat es ja insgesamt nicht so leicht. Die muss sich gegen einen wahnsinnigen, ich sag mal so, Werbemarkt durchsetzen, der ins Digitale abdriftet, und da hast du als Printmedium wirklich kaum Chancen, und Journalismus ist wahnsinnig teuer, und solange du digital alles crawlen kannst, wenn man so willst, man muss schon sagen, das ist nicht ganz einfach, und ich hoffe sehr, dass wir hier noch ein paar Leitmedien behalten, bevor wir uns dann irgendwie die ganze Grütze aus dem Internet zusammensammeln. Wenn es keine Journalisten mehr gibt, wird da auch nichts mehr drinstehen, was sich dann irgendwie Google News oder sonst rausholen kann. Ne? Aber sehr schade.
Ja, die Leute werden irgendwann lernen müssen, für digitale Inhalte zu bezahlen. Dass das Ganze in die digitale Welt sich irgendwie transformieren wird und muss, ist irgendwie klar. Und die Leute sind aber irgendwie nicht bereit für etwas, was nicht auf Papier gedruckt ist, zumindest was eine Art Heft ist. Ne, du kriegst ja manchmal hier, dieser Artikel kostet 99 Cent. Da bin ich, muss ich auch, mich auch nicht ausnehmen, da klicke ich dann sofort weg und gucke, ob ich irgendwo anders was umsonst finde. Da muss sich vielleicht die Mentalität so ein bisschen ändern, dass man sagt, okay, ich meine, im Kiosk macht man das ja auch nicht, da weiß man ja auch, man muss 3,99 € für die Zeitschrift bezahlen.
An der Stelle, also ich unterstelle dir mal was und stelle eine These auf. Bist du wirklich zu geizig, die 99 oder 1,99 zu zahlen? Oder ist es so, und so geht es mir immer, ich klicke auf was drauf und dann ist es mal New York Times, mal Economist, mal ist es irgendwas im Spiegel, dann ist es die Wirtschaftswoche. Das sind dann, was ich, 30 oder sagen wir nicht 30, wenn ich übertreibe, 15 verschiedene Medien, und ich würde sofort irgendwie 1 oder 2 € bezahlen, um das zu sehen. Wenn es mal barrierefrei gehen würde, dass ich einfach nur klick und dann wäre das dann bezahlt. Und nicht, ich muss mich durch ein Formular klicken, wo ich ein Abo abschließe, wo ich dies mache, wo ich jedes Mal. Ich habe schon so viele Abos abgeschlossen, wo ich dann, wie gesagt, mal nur 2 Artikel gelesen habe. Oder in irgendwo Nature. Nature lese ich vielleicht 2 Artikel im Jahr, weil die wirklich lang sind und gut sind, aber es sind nicht immer meine Themen. Da bezahle ich super gerne noch 20 oder 30 € für so einen Artikel, aber ich möchte nicht irgendwie ein Monatsabo abschließen, ja?
Ja, genau. Also es ist eine Mischung aus Faulheit und Angst, ne? Also bei mir ist mehr Faulheit, weil ich kann schon merken, ob da irgendwie ein Abo-Modell dahinter steht. Aber für die meisten Leute wird es auch Angst sein, zu sagen, wenn ich da jetzt klicke, dann bin ich in der Abo-Falle, dann der Artikel steht zwar 99 Cent, aber dann kommt noch irgendwie eine Mikrowelle hinterher oder sowas. Davor haben die Leute noch Angst. Das heißt, wir brauchen halt so eine Safe Layer irgendwie, ne? So eine Art virtuellen Kiosk, wo man das dann halt sieht, und wenn man das nimmt, dann weiß man, okay, da wird jetzt auch nur das abgebucht, was ich jetzt gerade nehme, und das auch möglichst schnell. Ja, wird in den nächsten paar Jahren vielleicht mal geben, mal gucken.
Mensch, Stefan, Landflucht, Zahnärztemangel auf dem Land und insbesondere in den neuen Bundesländern. Das ist unser Thema, was wir uns heute ausgesucht haben. Dem zuvor ging, wie schon erwähnt, eine interessante, wenn man so will, schon Artikelserie in der ZM. Da waren 1, 2 Artikel, da ging es über Thüringen, und ich bin ja heute der Host. Und da kläre ich mal vom Hintergrund so ein bisschen auf. In Thüringen wurde durch die Regierung erweitert, dass auch die Zahnärzte unter die Arztgruppe fallen, die in die Förderung reinfallen. Also bislang hatten die ein Gesetz, dass gewisse Ärztegruppen und Apotheker einen Gründungszuschuss von ungefähr 20.000 bekommen und dann noch, wenn sie barrierefreien bauen, nochmal 5.000 mehr und so. Und das haben sie jetzt erweitert auf A 40.000 und haben die Zahnärzte in diese Klammer mit reingezogen. Ja, das heißt, wenn du als Zahnarzt eine Praxis übernimmst und investierst oder eine Praxis baust, kannst du das beantragen und klick, solltest du eigentlich das Geld bekommen. Ich kenne Leute, die haben es gemacht, hat hervorragend geklappt. Ja, das heißt, das wurde mal ein bisschen analysiert. Und wenn man jetzt weitergeht in den neuen Bundesländern, die KZV Sachsen hat ausgerechnet, wie viele Zahnärzte in den nächsten Jahren nur in Sachsen definitiv fehlen. Ja? Und es wird da von einer Zahl gesprochen. Ich habe mal geschaut, wie ist die Bevölkerungspyramide. Ich komme so auf 700, die kommen auf 800. Aber sagen wir mal, ungefähr in dem Dreh wird es sein. Bis 2030 haben wir 800 Praxen weniger. Und auf eine Praxis entfallen dort 1800x Patienten. Ja? Die haben schlichtweg keine Behandlungsmöglichkeit mehr.
Wie viele Praxen gibt es denn insgesamt? Oder wie viele Zahnärzte gibt es insgesamt in Sachsen? Weil Sachsen ist ja ein Bundesland, das hat, weiß ich nicht, 3-4 Millionen Einwohner? Also irgendwie sowas?
Aber du kannst es ausrechnen. Wir haben, wenn 800 Praxen wegfallen mit 1800 Leuten, das heißt mit 2000, sagst du, dass 1,2 Millionen Leute nicht versorgt werden können.
Ja, ja, aber wo ich drauf hinaus will, ist, wie viel Prozent sind das denn?
Das sind 25%, weil die haben gesprochen, dass bei denen, also bundesweit ist es jede dritte Stelle wird besetzt und in Sachsen ist es dritte bis vierte. Also wird vage ausgedrückt, dritte bis vierte Stand drin. Das heißt, wir sind bei ungefähr 25%, die keine Behandlungsheimat mehr finden können.
Also irgendwie von 3.200 auf 2.4. Also von 3.200 Zahnärzten auf 2.400.
Ja, genau. Oder von ein bisschen mehr, also ungefähr die Größenordnung, ja.
Okay, das ist ultra massiv. Also Wahnsinn. Wusste ich selber nicht. Ne? Du hast ja recherchiert im Vorgang. Und das ist ja, wenn man im KZBV-Jahrbuch guckt, dann war doch der Rückgang pro Jahr ungefähr 1.000 überhaupt nur an Praxen. Das heißt 800 alleine in Sachsen.
Also bis 2030, ne? Und das eine ist eine Jahreszahl, das andere ist sozusagen auf 5 Jahre verteilt.
Ah, auf 5, okay, na gut.
Mhm. Genau. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns mal vorstellen, dass wir ja auch keine Produktivitätszuwächse, haben wir auch schon in 2 Folgen drüber gesprochen, auch nur ansatzweise in diesem Bereich haben. Im Gegenteil, wir haben also sogar in den letzten 10 Jahren einen leichten Produktivitätsrückgang. Das heißt, wenn man das mal mit einer Fabrik betrachtet, die im Jahr 500 VW Golfs herstellt, ja, oder 400, um leichter zu rechnen. Um von 400 auf 500 VW Golfs zu kommen, ich würde sagen, VW kriegt das innerhalb von 3-4 Jahren ausgetüftelt, dass sie das dann irgendwie hinkriegen. Mit Nachtschichten, Wochenendschichten und dies und das. Und dann haben sie noch ein bisschen mehr Roboter da drin und die kriegen es hin. Aber in unserer Branche ist das halt nicht möglich. Und wir haben die letzten 10 Jahre gesehen, dass trotz aller Bemühungen und dem Fortschritt der Digitalisierung, wir eben nicht auf Produktivitätsgewinne gekommen sind. Das heißt, das eine fällt weg. Zumindest wir können theoretisch fast ausschließen, dass wir diese große Masse, diese paar Millionen Leute voll versorgen können. Und dann müssen wir uns auch noch die Altersstruktur dieser Kohorte anschauen. Das sind jetzt keine Grundschüler. Das sind ja zunehmend geriatrische Patienten, die auch immobil sind, die im Seniorenstift sitzen, die in der häuslichen Pflege sind. Selbst wenn der oder diejenige noch in die Praxis irgendwann kommen kann, ist sozusagen die Produktivität geht darunter, weil der ganze Rüst- und Abrüstpunkt viel höher ist.
Ja, klar. Und der Behandlungsbedarf pro Patient steigt ja auch an. Also das liegt jetzt nicht an den geriatrischen Patienten, sondern es liegt an den Patienten, die, sag ich mal, im Sinne des zweiten Gesundheitsmarktes eben auch moderne Leistungen haben wollen, wie Aligner, wie vielleicht auch mal ein Inlay. Und das ist natürlich einfach apparativ aufwendiger. Die sagen, ich möchte halt den Zahn nicht gezogen haben, sondern da versuchen wir jetzt nochmal eine Behandlung mit Endogain oder machen nochmal eine PA-Behandlung oder sowas. Das heißt, es ist ja nicht nur, dass die Effizienz nicht steigt, sondern der Bedarf steigt ja auch noch und die Kapazität sinkt. Das heißt, du hast ja eine Trias an 3 negativen Faktoren.
Gut, also auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Was machen wir da? Und da haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, dann schauen wir uns das doch mal an und dann gucken wir doch mal rein. Und dann gehen wir jetzt mal in die Thesen und wir müssen ja einfach mal da auch vorwegnehmen, dass wir A, keine Kugel vor uns haben und dass wir B, auch eigentlich nur Klugscheißer von der Seite sein können, denn wir sind keine Politiker, wir sind keine Journalisten, aber wir können mal aus pragmatischer Sicht sagen, was man vielleicht machen könnte und was man da feststellen kann. Und die erste These oder der erste Planabsatz, die erste Stufe ist, dass ohne staatlichen Eingriff, also landesbezogene Förderung, für strukturschwache Gebiete es für Ärztegruppen und Landärztegruppen einfach keinen Platz mehr gibt und die werden aussterben. Ich meine, das ist jetzt wie Thüringen es gemacht hat, ich glaube, das ist dringend notwendig. Man muss die Barrieren abbauen. Da kommen wir sozusagen schon an den Punkt, wo man das hier mal so ein bisschen analysieren muss. Warum lässt sich jemand nicht nieder? Auch dieses Thema hatten wir schon mal, aber wir können es ja nochmal wiederholen. Es lassen sich sehr viele Leute weniger nieder. Das ist bezogen auf den hohen Zinssatz, den wir seit ungefähr 1,5 Jahren haben und die Baustoffkostenentwicklung, die ebenfalls gen Norden gegangen ist. Sozusagen die einzelne Praxis wird per se in der Erstellung teuer. Der zweite Punkt ist, dass wir einen fundamentalen Shift von Männern zu Frauen haben in der Zahnmedizin. Und dieser Shift bewirkt auch eine Verhaltensänderung. Es ist mittlerweile festgestellt, dass unter absolut exakt denselben Bedingungen Mann und Frau, gleiches Alter, gleiche Bildung, gleiches Geld, gleiche Fertigkeiten, gleiche Universität. Das heißt, wenn man sagt, alles ist dasselbe, lassen sich trotzdem mehr Männer nieder als Frauen. Und woran das liegt, da kann man so ein bisschen in die Risikoforschung gehen. Das heißt, wie geht jemand mit Risiken um? Und Männer gehen, und das hat man sehr gut festgestellt beim Gambling, bei Online-Wetten, 75% aller Online-Wetten werden von, oder aller Wettspiele werden von Männern gemacht und die machen auch 90% des Umsatzes. Die BFS ist eines der führenden Health-Tech-Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt. Was ich besonders spannend finde, ist ihr Digital Health Dialog. Hier werden die Gesundheitsthemen der Zukunft aufgelistet und gemeinsam diskutiert. Auch ich bin dabei und stelle meinen Gästen daraus Fragen, wie zum Beispiel, wie wird die Digitalisierung dein Arbeiten verändern oder wie ticken die Patienten und Patientinnen von morgen? Mach mit und trage deinen Teil dazu bei, die Digitalisierung patientenfreundlich und praxisnah zu gestalten, damit die Medizin von morgen zum Vorteil für alle wird. Zu finden ist diese unter meinebfs.de/dhd. Ich wiederhole, meinebfs.de/dhd. Als Praxisinhaber in der Dentalbranche wissen Sie, wie wichtig qualifiziertes Personal für den Erfolg Ihrer Praxis ist. Die Opti Academy bietet mit dem Quereinsteiger in die Zahnmedizin Praxismanagement-Kurs eine exzellente Möglichkeit, Ihr Team zu stärken. Dieses Fernstudium richtet sich an motivierte Quereinsteiger, die sich fundierte Kenntnisse in Bereichen wie rechtliche Grundlagen, Terminorganisation, Qualitäts- und Hygienemanagement aneignen möchten. Mit dem Abschluss erlangen Ihre Mitarbeiter ein IHK-Zertifikat und bringen somit wertvolles Wissen und Kompetenz in Ihre Praxis ein. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Praxis mit Mitarbeitern, die bestens gerüstet sind, um den Praxisalltag zu meistern. Und verkürzen Sie deren Einarbeitungszeit. Erfahren Sie mehr über diese und weitere Fortbildung auf www.opti-academy.de.
Wusstest du, dass ich selber mal Poker gespielt habe, professionell?
Ja, wusste ich.
Und ich weiß ja ungefähr die Zusammensetzung an den Tischen, ne? Und das war sogar, bei Poker ist es ja noch mal krasser, weil Poker zusätzlich noch mal so ein bisschen musst du dieses bisschen auch noch mal Dominanzdenken haben und zu sagen, man ist besser. Beim reinen Gambling ist ja noch mal nur Risiko. Und dann kommt noch mal das Zweite, dieses Alpha-Gen. Ich zeig's den anderen, weil Poker ja ein Könnenspiel ist. Und da war die Zusammensetzung eher 90-10 an den Tischen. Also, dass wir da mal eine Frau an den Tischen hatten, als wir in Vegas waren, richtig in Vegas auch gepokert, das war eine Seltenheit, ne? Aber die gespielt haben, die waren meistens gut. Also, das waren meistens Winning-Player, weil eine Frau würde sich niemals aus reinem Spaß an so einen Tisch setzen, sondern die sind eh schon bedachter. Das heißt, eine Frau braucht ja erstmal Zertifikate, bis sie irgendwie anfängt, Implantate zu setzen. Genauso hat die wahrscheinlich 10 Pokerbücher gelesen und 13 Online-Kurse und noch Coachings bei guten Spielern genommen. Dann hat sie sich an den Tisch gesetzt und dann hat die Männer auch zerstört. Aber leider war es nur eine von 10.
Du, das kannst du auch so weiter sehen. Du kannst es auf Trader gehen, du kannst überall, wo sozusagen die Spiel- und Risikokomponente dabei ist. Das heißt, wo du ein gewisses Risiko eingehen musst, bist du immer in einer 3-1 Verteilung. 3 sind immer Männer, eine ist immer eine Frau. Gehen wir nochmal weiter. 93% aller Gefängnisinsassen der Welt sind männlich. Fast 80% aller Selbstmorde der Welt sind männlich. Das heißt, du hast bei den Dingen, je mehr Risiko du eingehen musst, desto höher ist die Anzahl der Männer in der Domain. Frauen haben dafür andere, die analysieren tiefer in der Regel. Also grundsätzlich, da eine Risikobereitschaft nicht da ist, ist eine bessere Analysefähigkeit in einer genaueren und einer konsequenteren Umsetzung, in einer besseren Einschätzung von Situationen und so weiter und so fort. Das heißt, das mal vorausgesetzt, wir haben einfach durch das Schulsystem, dass wir sehr, sehr viel in die Zahnkliniken über ein Numerus Clausus zulassen und da sozusagen so niedrig sind, im Großen und Ganzen, dass im Prinzip nur Frauen sind, die den haben oder zum großen Teil, ja, haben wir sehr viele produziert, die hervorragende Zahnmedizinerinnen sind und da ist das Risiko einfach nur wissenschaftlich betrachtet 3-1 verteilt.
Es gibt noch einen zweiten Faktor übrigens, Christian, nämlich Zahnmedizin ist ein Menschenhelfen-Beruf. Zieht auch nochmal zusätzlich eher Frauen als Männer an, ne? Also vom reinen Beruf her, von der Altruistik her. Ist auch noch sicherlich nochmal ein Faktor.
Ja, absolut. Schlussendlich ist das aber auch super, dass Leute Zahnmedizin machen und Lust auf die Zahnmedizin haben. Und da kommen wir eigentlich auch zur nächsten These, die eigentlich, oder der nächste Stufenplan, wo das direkt hinübergeht. Das ist, wenn es aber dann nicht die Bereitschaft dazu gibt, sich niederzulassen, wie bekommen wir es denn dann hin, dass wir diese top ausgebildeten Leute in irgendeiner Art und Weise hier in das System bekommen und auch noch in das System bekommen, wo wir sie brauchen? Zum Beispiel in den ländlichen Gebieten, zum Beispiel dort, wo wir eine Unterversorgung haben. Und da ist die zweite Stufe des Plans, dass wir dringend die Trägersysteme erweitern müssen. Mit Trägersysteme ist gemeint, wer darf eine Zahnarztpraxis gründen, wer darf sie betreiben. Das ist sehr eingeschränkt, es ist ein freier Beruf. Sozusagen das Betreiben und das Gehören einer Zahnarztpraxis obliegt einem Zahnmediziner oder einer Zahnmedizinerin oder einer Klinik und alle anderen sind ausgeschlossen. Dieses System muss meines Erachtens nicht krass erweitert werden, aber es muss erweitert werden, um Möglichkeiten, die zusätzlich in den Markt kommenden Zahnmedizinerinnen und Zahnmediziner so einzusetzen, wie sie eingesetzt werden möchten.
Ja, also Christian, es liegt ja vor allem auch an der Größe der Konstrukte, ne? Das heißt, wenn jetzt eine Zahnmedizinerin sich auf dem Land niederlassen möchte, muss sie das direkt in Vollzeit machen und wahrscheinlich sogar mehr, weil sie von Patienten quasi totgestürmt wird. Dann gibt es noch die Möglichkeit, das eine nochmal größer zu machen in der Berufsausübungsgemeinschaft. Da müssen es aber schon zwei oder drei sein, die, da ja eh schon dünn besiedelt ist auf dem Land, sich wahrscheinlich örtlich gar nicht so leicht zusammenfinden. Und du hast natürlich die Möglichkeit, wenn jetzt zum Beispiel ein MVZ gegründet wird, dann da genau diese Sachen anzubieten, die genau Frauen eben, die vielleicht auch eine Familienplanung verfolgen, eben haben wollen, nämlich das Teilzeitmodell, flexible Arbeitszeiten, dann auch natürlich zu sagen, ich muss dann im Zweifel nicht aus dem Beruf raus, weil das ist ja auch ein großes Risiko, zu sagen, okay, ich bin jetzt die Einzige, die den Laden trägt oder zu zweit, wenn eine von uns beiden ausfällt, ist der Laden sofort in Trouble und das ist nun mal der Biologie geschuldet, sodass dann eben größere Systeme entstehen können. So ein bisschen in Richtung Family Office gehst, denkst du wahrscheinlich auch, ne? Man sagt, okay, wir haben vielleicht einen Träger und da können sich flexibel zum Beispiel Zahnärztinnen beispielsweise einkaufen, aber auch wieder raus für eine Zeit und wieder rein. Sowas sehe ich auch als extrem positiv und würde eben wahrscheinlich das, also die Angst davor, auf dem Land das zu machen, weil man eben dann sehr verhaftet ist in der Zeit, weil sonst gibt es solche Systeme eben nur in der Stadt, wo dann eben auch mal 8 bis 10 Zahnärzte sind und wo man sich dann auch mal rausziehen kann, ne?
Ja, ich glaube, über die Trägersysteme muss diskutiert werden. Also was für Möglichkeiten gibt es da? Also ich habe jetzt per se auch nichts gegen, dass in solchen Gegenden, wo es eine Unterversorgung gibt, dass der Staat da eingreift und sagt, okay, wir müssen hier eine zentrale oder dezentrale Versorgung herstellen und jetzt müssen wir vielleicht mal ein Modell machen, was die Barriere niedrigschwelliger macht. Was mir immer bei diesen Berufsausübungsgemeinschaften auffällt, ist, dass es eigentlich nicht selten wie so eine Wohnungseigentümerversammlung, wo es 3, 4 Wohnungseigentümer gibt und es wird sich darüber gestritten, der eine will neue Fenster, der nächste sagt, ich habe gerade die nächsten 3 Jahre kein Geld, ist verplant, der dritte sagt, mir ist es eh alles egal, ich habe eine hohe Miete, aber nur der einige, der da drin wohnt, der will das immer renovieren. Ich sehe es, das ist so meine Erfahrung damit. Und bei diesen Berufsausübungsgemeinschaften, wenn das mal ein bisschen mehr wird, nehmen wir mal 5, ne? Also nehmen wir mal mehr als 3, 4 Eigentümer, dann wird es mit der Zeit extrem komplex, das auf der Eigentümerseite zu managen. Meist, je weniger Eigentümer du hast, desto besser lässt sich's managen. Und auch hier müssen wir schauen, was ist überhaupt pragmatisch sinnvoll und machbar, was bedeutet weniger Ärger, was können wir aus anderen Branchen lernen. Und da sehe ich häufig, dass man sich dem sehr unaufgeschlossen zeigt. Stattdessen soll der böse Investor verhindert werden. Ich würde eher sagen, okay, sag doch, für eine Klinik in der Stadt müsst ihr eine im dünnen Bereich aufbauen, dass man irgendwie das mit einer Auflage versieht, ja, dass man die mit ins Boot reinnimmt. Und das muss ich sagen, diese Diskussion sehe ich nicht und das finde ich sehr, sehr schade. Der erste Punkt, also die Stufe 1, da wurde noch gesagt, oder da hatte ich als These ausgegeben, es muss gefördert werden. Und ich glaube, es kann auch sehr, sehr gut sein, wenn man die beiden Punkte miteinander verbindet, wenn man die Risiken abbaut und sagt, es gibt zum Beispiel, gibt es doch auch, wir haben staatliche Garantien für Karstadt ausgesprochen, bei einem vollkommen dubiosen Investor, was wir schon seit Jahren wussten, ja, der schon vor 10 Jahren wegen Korruption in Österreich verurteilt worden ist. Ja, da wird insgesamt 1 Milliarde Garantie ausgesprochen. Wir haben Garantien für alle möglichen Sachen ausgesprochen. Warum kann es nicht möglich sein, dass man eine Garantie ausspricht, eine Bürgschaft, dass man sagt, ey, wenn dir wirklich was passieren sollte, Krankheit, irgendetwas anderes, ne, wo du vielleicht nichts für kannst und gerätst dann in eine wirtschaftliche Schieflage. Für die Gründerzeit, die ersten 5-6 Jahre, geben wir dir eine Garantie, dass du dann nicht dein Leben lang irgendetwas zurückbezahlen musst. Warum gibt es so etwas nicht? Ne? Also das heißt, auch in diese Richtung könnte man weiterdenken. Nicht nur blank 40.000 Euro oder 45.000 Euro hinlegen, das finde ich super. Aber ich glaube, es gibt da ebenfalls noch mindestens gleich scharfe Messer, die man da auf den Tisch legen kann, um das hinzukriegen.
Ja, ich glaube, das ist das eine. Das andere, was auch noch ein großer Faktor ist, ist natürlich zu gucken, dass man den Leuten auf der Lebensqualitätsseite einen gewissen Incentive gibt und vielleicht auch unterstützt und vielleicht auch ein bisschen aufklärt über die Lebensqualität auf dem Land. Denn das Problem ist, viele haben in Großstädten studiert, haben dementsprechend das Stadtleben kennengelernt und wollen dann zur Familiengründung, ne, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und ich glaube, wenn es da in irgendeiner Art und Weise ein bisschen Education gäbe oder vielleicht auch die Hilfe, zum Beispiel zu sagen, hey komm, wir unterstützen dich bei der Grundstückssuche, wir zeigen dir mal hier so die, was es hier für Programme gibt, gerade für Kinder ist ja, ne, hast du auch selber gesagt, gar nicht mal so schlecht. Du hast gesagt, verbring deine junge Zeit irgendwie in der Stadt und deine ältere Zeit dann irgendwo, wo es bezahlbar ist, wo du eine gute Lebensqualität hast. Ich merke das ja selber in Plettenberg, ne, wo wir die zweite Praxis haben. Es ist immer sehr schwierig, die Ärzte und du weißt ja, wir haben echt ein gutes Marketing, wirklich. Wir haben, glaube ich, kaum jemand kann ein besseres Recruiting als wir. Und wir kriegen auch relativ viele Bewerbungen. Und trotzdem haben wir ein gewisses Conversion-Problem bei den Bewerbern. Nicht nur bei Zahnärzten, sondern manchmal auch bei ZFAs, wobei das nicht ganz so schlimm ist. Die dann sagen, es passt alles. Standort geil, Team ist total nett, ich kann mich hier auch entwickeln. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, hier zu wohnen. Das ist mir zu abgelegen, zu ruhig, zu was weiß ich. Und dann haben wir aber die Leute, die dann dahin gezogen sind. Und dann waren die mal 1-2 Jahre da und haben gemerkt, boah, geil, hier kann man ja schon gut leben. Ich weiß, natürlich ist das, für mich wäre es wirklich nichts, weil ich bin einfach so ein Großstadtkind, im Ruhrgebiet groß geworden und ich ticke dafür. Aber ich weiß, dass ganz viele Leute nicht so extrovertiert und so energiehungrig sind und die fänden es prinzipiell gut, wenn sie den Schritt mal gehen würden und dem Ganzen eine Chance geben würden. Von daher wäre es vielleicht auch mal nicht schlecht, solche Art Trials zu machen, ne? Zu sagen, du musst dich nicht auf für immer committen, sondern du hast die Möglichkeit mal irgendwie vielleicht mal probemäßig da einen Monat zu machen oder so, weil häufig vor der Niederlassung bist du ja noch nicht so gebunden. Das heißt, du kommst entweder gerade aus deiner Assistenzzahnarztzeit in einer großen Stadt oder direkt von der Uni oder wechselst nochmal und dann zu sagen, okay, ich probiere das mal aus für ein paar Monate, dass man diese Hürde ein bisschen abbaut, damit die Leute merken, ist das was für mich oder nicht? Von mir aus können ja dann 50% der Leute sagen, es ist nichts für mich. Aber dann hat man zumindest mal ein paar Leute in das Environment reingeschmissen und ein paar werden kleben bleiben, weil sie merken, boah geil, ich kann auf dem Land einfacher Geld verdienen. Ich habe nicht so die anspruchsvollen Patienten. Die sind dankbar dafür, dass ich denen eine normale Krone mache und nicht zum 5. Mal die Frontzahnkrone nochmal neu machen muss, weil irgendwie eine Schmelzleiste nicht passt. Also ich merke den Unterschied extrem. Herne, Plettenberg und ich bin mir ganz sicher, das ist überall so. Also das wird in München noch krasser sein. Herne ist wahrscheinlich da so auf einer Skala von 1 bis 10 vielleicht nur eine 7. München ist eine 10, keine Ahnung. Berlin vielleicht eine 9 und dann ist irgendwo Herne eine 7 und dann Plettenberg vielleicht eine 2. Aber in Sachsen ist es vielleicht eine 1 oder eine 0. Das heißt, die Leute sind dankbar und bezahlen gerne Geld dafür und es ist einfacher, Geld zu verdienen. Es wäre so schön, einfacher Geld zu verdienen, wenn man genug Leute hätte. Ja, und von daher, ich glaube, es fehlt manchmal so ein bisschen dieses, du kannst mal frei ausprobieren, ohne dass du dich vielleicht ein Leben lang committest. Das wäre vielleicht nochmal ein ganz guter Incentive.
Ja, es hängt ja mit dem Punkt absolut zusammen. Wie du sagtest, es ist so schön, mal eine Einlage machen und wenn man da vielleicht nicht ewig arbeiten will, dass man eigentlich relativ komplikationsfrei wieder rauskommt und woanders eine Einlage machen kann. Da gibt es ja so Genossenschaftsmodelle, wo man das so machen kann. Also ich glaube, man findet da schon so ein paar Sachen. Was hältst du denn von dem Punkt, damals in der DDR gab es, und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar war das Studium an einer Zahnklinik war damals ebenfalls umsonst. Die haben eine hervorragende Ausbildung bekommen. Und dafür haben sie dann, dafür, dass der Staat das dann bezahlt, mussten die für 1 Jahr oder 1,5 Jahre, also irgendeine gewisse Zeit, konnten die, ne, wenn der Staat es brauchte, konnte der Staat sie nach ihrer Assistenzzeit oder nach der Studiumszeit sozusagen in eine Region schicken, wo eine Unterversorgung war. Und das hat mir mal, ich glaube, die Romy Ermler im Podcast erzählt. Und alle, mit denen ich gesprochen habe, sagten, okay, das war ein sehr gutes System, die damals dort drüben studiert haben. Wir haben viel gelernt und ja, und ich bin auch da geblieben. Also das ist ja im Prinzip das Thema, ich bin hier aus Berlin raus, aber jetzt muss ich ja trotzdem mal Richtung Görlitz. Und warum auch nicht? Das ist auch eine schöne Gegend. Was hältst du denn von dieser Art von System?
Finde ich ziemlich gut. Am Ende des Tages kann man sich viele Incentives ausdenken. Mir ist, während du geredet hast, auch wieder noch eine Alternative gekommen, zu sagen, der Staat fördert vielleicht die Assistenzzahnarztzeit in bestimmten Praxen, die unterversorgt sind, mit einem gewissen Betrag, sodass diese Assistenzzahnärzte eben nicht 2,5 oder 3 pro Monat verdienen, sondern direkt 4 oder 4,5. Und das kann ja für so einen Assistenzzahnarzt durchaus super attraktiv sein, zu sagen, ich kann mir vielleicht sogar schon ein bisschen was zur Seite legen, ein bisschen Eigenkapital für meine spätere Gründung. Und dann lernen die das kennen und merken, ach guck mal, so schlecht ist das hier gar nicht. Am Ende des Tages musst du irgendein Incentive, ich bin ein großer Freund von Incentives und weniger von Zwang, weil Zwang fühlt sich immer so ein bisschen blöd an. Das heißt, am Ende des Tages hat die Stadt ja ganz viel Gewicht auf der Value-Seite. Zentral, keine Ahnung, du hast gute Angebote, du hast viele Leute in der Umgebung, vielleicht sind deine Freunde da und so weiter. Und du musst ja auf die andere Value-Waage irgendwas drauflegen. Also auf die Landwaage, sodass das irgendwann im Ausgleich ist. Und irgendwann, wenn die andere schwerer wirkt, entscheidest du dich anders. Also deine Entscheidung ist immer da, wo mehr wiegt. So, und das ist wie bei, wenn du verkaufst, ne? Wenn du was verkaufen willst, dann kannst du auf die Wertwaage mehr drauflegen. Oder du machst an dem Preis einen heliumgefüllten Luftballon, das nennt sich dann Rabatt. Und dann geht das halt so hoch, ne? Und das Gleiche kannst du natürlich auch mit einer Assistenzzahnarztstelle machen. Das heißt, wie legst du mehr auf die Wertwaage? Das kann monetär sein, das kann in Form von Förderung für Weiterbildung sein. Also man muss sich da einfach Dinge ausdenken, was jemand haben will, der vielleicht jetzt gerade aus der Uni kommt oder kurz vor der Niederlassung ist, um denjenigen dazu zu bewegen, zu sagen, okay, das Gesamtpaket überzeugt mich jetzt. Vielleicht ist es nicht unbedingt die Lage, aber ich mache es halt trotzdem. Und weil es ja dann doch nicht so schlimm ist und vielleicht sogar derjenige sich dann doch verwandelt fühlt, bleibt er dann da. Also es bleiben ein paar Prozent oder ein gewisser Anteil hängen. Also von daher, die Modelle sind eigentlich erstmal vielfältig und man müsste ein bisschen was ausprobieren. Und irgendwann merkt man ja, was funktioniert. Im Marketing das Gleiche. Ja, du machst 5 Kampagnen und die beste behältst du dann halt bei. Aber es muss halt irgendwas passieren. Weil wenn du nichts machst, dann wird die Situation sich nur verschärfen.
Wenn du bei Google eine Ad-Kampagne machst und du machst den AB-Test, dann stellst du die nach einem Tag um oder nach einem halben Tag, ne, wenn es nicht läuft, oder mal nach 2 Tagen. Und ich glaube, das ist in diesem Bereich schon immer echt so ein bisschen schwierig, solche Eingriffe zu machen. Da müssen Gesetze geschrieben werden, muss das gemacht werden, muss dies festgelegt werden, muss ein Budget freigeholt werden. Und wenn du dann sagst nach einem halben Jahr, wir machen es mal anders, ich glaube, man hat nicht viel Schüsse. Also es muss eigentlich der erste, spätestens der zweite muss irgendwo sitzen. Das heißt, ich glaube, man muss schon ganz, ganz viele Sachen vorüberlegen, die man da machen kann. Aber das mit den Universitäten, das habe ich zum Beispiel hier nicht aufgenommen. Aber ich wollte es trotzdem mal mit dir diskutieren, denn insgesamt sehen wir in der Bundesrepublik, dass eigentlich, so viel ich weiß, nur eine Universität kostet Geld, alle anderen wird das Studium bezahlt. Die Gesamtbevölkerung bezahlt dann sozusagen eine hochqualifizierte Ausbildung, ist in den USA überall anders, ja. Das heißt, je kapitalistischer man wird, muss man die Ausbildung eigentlich selber bezahlen. Und ich finde das System im Prinzip gar nicht so schlecht, dass man sagt, ey, bezahl deine Ausbildung selber, dann hast du absolute Freiheit, was du mit deinem erworbenen Wissen machst. Denn auch der Rentner, auch der Landwirt, auch der Bauarbeiter bezahlt dein Studium hier in dem Moment, wo du diese Leistung annimmst. Oder wenn du diese Leistung annimmst, dann wie Zivildienst oder wie Bundeswehrzeit, dann verpflichten wir dich auch, dass du dich ein Jahr an der und der Stelle, wo wir eine Unterversorgung hast, das sozusagen wieder zurückbezahlt. Ich finde das einen sehr fairen Deal, weil man immer die Chance hat, auch selber das zu bezahlen.
Ja, am Ende des Tages könntest du das machen. Ich meine, warum ist der NC so hoch oder so niedrig? Weil es ganz viele Bewerber gibt und relativ wenig Plätze. Das heißt, man könnte es sich leisten, vielleicht zu sagen, wir bringen eine gewisse monetäre Komponente mit rein. Und die es aber wirklich wollen, die können eben die monetäre Komponente trotzdem umgehen. Deswegen, ich finde es eigentlich ein ganz gutes System.
Ich fände es auch gut, denn wenn etwas nichts kostet und du hast dann die Zahl N an Bewerbern, unendlich viele Bewerber, und da geht es um deren persönliche Leistung, das finde ich ja schon mal super. Und ich finde, Bildung sollte immer umsonst sein. Aber es gibt ja Situationen, die wir jetzt haben, die dafür sorgen, dass wir ein Problem in diesem Bereich haben. Ne? Und dann müssen wir schauen, wie kriegen wir es eigentlich hin, dieses Problem. Also man würde ja keinen Eingriff machen, wenn es kein Problem gäbe. Es ist ja auch vollkommen klar.
Genau. Am Ende bringst du ja Geld oder eine gewisse Masse in ein System, um das, was ich gesagt habe, um Wert hier reinzupacken oder da hochzuziehen. Ne? Also um diese Waage auszugleichen, die momentan ein Mismatch hat. Das war ja das Bild, was ich eigentlich bemühen wollte. Momentan ist die Stadt einfach hat in der Wahrnehmung viel mehr Gewicht. Und also musst du quasi Geld in das System reinbringen. Und das könntest du über dieses System machen, um es dann auf die Landwaage zu legen. Ne? Nichts anderes tust du dann ja. Und ob das jetzt genau das System ist oder ob es minimal abgeändert ist, das müsste man vielleicht auch, du hast gesagt, man hat nicht viele Schüsse, aber man könnte ja auch Umfragen machen. Man, ne? Nicht umsonst gibt es ja Tools, um sowas, was würde dich denn incentivieren? Das könnte man an den Unis machen nach dem 10. Semester oder bei Assistenzzahnärzten in ganz Deutschland. Und dann hat man zumindest mal einen gewissen Daumen, wo man sagt, okay, das ist ein Modell, das scheinen wohl viele attraktiv zu finden und das ist ein Modell, das können wir wegnehmen. Und dann müsste man sich irgendwann mal auf eins committen und das dann eben ausrollen.
Ja, absolut. Ich glaube, man kann von diesem Stadtbild weitergehen auf die Land oder gleich auf Deutschland. Man kann sagen, okay, wenn Deutschland eine Firma wäre und es gilt hier die Medizin, Abteilung Zahnmedizin zu organisieren, dann habe ich 31 zahnmedizinische Fakultäten plus eine private, das heißt 32. Die bilden sozusagen die Fachkräfte aus, die wir brauchen. Und das System, irgendwas muss gemacht werden, damit die gleich verteilt an den Einsatzort geraten. Rettungswagenfahrer, Apotheker, ne? In der Maximilianstraße in München können nicht 33 Apotheker nebeneinander sitzen, ne? Und bis zur nächsten Apotheke sind dann 70 Kilometer. Das muss irgendwie gereizt werden. Und früher gab es Plätze, ne? Da wurde gesagt, das ist auch noch ein Punkt, der wurde ja dann mal nicht weiter verfolgt, wurde abgeschafft, dass man gesagt hat, okay, hier kannst du dich nicht niederlassen, hier ist kein Platz frei.
Ja, du könntest ja auch sagen, du hast ein Modell, das erstmal grundsätzlich ist neutral gleich null. Alles, was überversorgt ist, wird mit einem Benchmark versehen, wie auch immer, wie viele Patienten pro Arzt, wie viel und so weiter und so weiter. Und dann kann das mal sein, dass du einen Malus von 120.000 Euro hast. Aber es kann auch sein, dass du 120.000 Euro Bonus bekommst im schlimmst versorgtesten Gebiet Deutschlands. Also diese pauschale 40.000 ist eigentlich ja nicht fair, weil irgendwo ist der Cut-off und dann bist du irgendwo bei gerade noch so Land, aber fast schon Stadt und dann bist du aber auf der anderen Seite bei richtig auf dem Kuhdorf. Und dann nimmt er natürlich nicht das richtig auf dem Kuhdorf, sondern dann nimmt er das, wo es noch am besten ist mit den 40.000 Euro. Das heißt, es wäre eigentlich cooler, ein abgestuftes System zu haben, wo es dann halt nach oben und unten, vielleicht gibt es eine Grenze, aber die ist ziemlich hoch und ziemlich niedrig, um das nochmal ganz anders zu incentivieren.
Habe ich auch lange drüber nachgedacht. Es ist 100% so, wie du sagst. Das Riesenproblem ist nur, wenn du jetzt bei diesem Incentive jetzt auch nochmal 10 oder 15 oder 30 verschiedene Punkte einführst, dann baust du Bürokratie auf. Dann heißt es wieder, es muss hier das sein, es muss das sein. Und so ist eigentlich, so ist unsere ganze Bürokratie entstanden. Das ist immer, dass man es möglichst ideal für diese Situation machen sollte und dann vergleichbar zu anderen Situationen. Und wenn du das hier jetzt einführst, dann hast du wieder einen Katalog von 80 Seiten, der da durchgegangen wird. Es wird am Ende so sein, weil es dann immer wieder noch was rangeht. Und dann sagt nochmal die und die Vereinigung sagt noch das, dann müssen wir das noch berücksichtigen. Die nächste sagt noch das und das hier. Das heißt, du hast im Prinzip bei jedem Eingriff, deswegen ist es ja so gefährlich. Deswegen ist es ja auch das, was die KZV oder die BZEG, was die fordern. Auf der einen Seite wird eine Deregulierung, eine Entbürokratisierung gefordert. Aber das ist für mich eine komplette Worthülse, weil in dem nächsten Moment wird wieder gesagt, es muss reguliert werden, dass keine Investoren reinkommen. Es muss reguliert werden, dass. Es muss das reguliert werden, es muss das. Und das sind schon wieder, eigentlich wird in der gleichen Neujahrsansprache, wo gesagt wird, runter mit der Bürokratisierung. Das ist eine Worthülse, weil eigentlich das, was inhaltlich gesagt wird, sind wieder 30 neue Regeln. Das heißt, man muss es eigentlich, also dass die besten Systeme immer sind, die unfassbar einfachen. Ja, die wirken.
Ja, klar. Und das einfachste System ist, dass der Markt das reguliert, indem er sagt, okay, da will keiner hin, also ist es da unfassbar einfach, Geld zu verdienen, weil ich bin da der Einzige und kann meine Preise eigentlich setzen, wie ich will und habe keinen Konkurrenten und alle müssen zu mir kommen. Das ist so eine Idealvorstellung. Ich glaube, da gibt es aber so einen Mittelweg, weil das ultra träge ist, glaube ich.
Träge und wir wissen ja, es gibt Marktversagen. Wir wissen ja, im Kapitalismus gibt es Marktversagen. Ein ganz großes Marktversagen ist zum Beispiel Monopolbildung. Wir wissen, in der Monopolbildung funktioniert der Markt nicht mehr. Im Gegenteil, er ist komplett ausgehängt. Er schwenkt nicht mehr. Es gibt nicht mehr den idealen Preis. Ne? Es gibt nicht mehr den Anreiz, möglichst viel zu produzieren. Es gibt nur noch einen Anreiz, auf den idealen Preis zu optimieren. Es gibt keine Innovation mehr, absolut. Wir hatten ja auch schon mal das Thema mit AT&T. AT&T war in den 70ern das mächtigste, größte Unternehmen der Welt. Die hatten, ich kann es ja nochmal reproduzieren, dann wurden die zerschlagen, weil die haben 20 Jahre lang nichts gemacht in 7 Unternehmen. Alle 7 Unternehmen sind mittlerweile größer als das ursprüngliche AT&T und die haben beispielsweise Patente wie Fax, Mobilfunk, GPS-Sachen. Haben sie Bildschirme auf dem Handy und so weiter. Hatten sie alles Patente, haben sie aber alles nicht gemacht, weil deren Kerngeschäft war Ferntelefonate. Und weil sie gesagt haben, okay, wenn wir das machen, Fax oder ein Handy oder so, dann kauft ja keiner mehr unsere, also ich, New York, Los Angeles Telefonverbindung für $1 die Minute. Deswegen machen wir das mal nicht. Das heißt, du hast Marktversagen. Und in diesem Fall ist ein Marktversagen. Das heißt, der Markt kann auch zu träge sein. Das heißt, zu träge, gerade im Medizinbereich, ist tödlich, das wissen wir. Ne? Das heißt, wenn die Geburtsklinik mittlerweile 70 Kilometer von deinem Heimatort im Durchschnitt entfernt ist, dann weißt du, das ist tödlich. Ne? Dann reguliert da nichts mehr.
Ja, oder weißt du, was auch ein Marktversagen ist? Dass nach oben hinaus potenziell mehr verdienen gar nicht mehr der Anreiz ist. Ne? Es gibt Leute, die sagen, was bringt es mir, 600.000 Euro zu verdienen? Ich bin mit meinen 140.000 in Berlin total zufrieden. So, ne? Das heißt, es gibt diesen Marktdruck nach unten eigentlich nicht.
Ja, absolut. Und deswegen denke ich mal, muss da ein anderer Druck aufgebaut werden. Wenn jemand sagt, ich studiere Zahnmedizin kostenfrei hier in Deutschland, ich gehe schön nach Freiburg, einer der schönsten Städte in Deutschland. Wenn wir in Freiburg Vorträge machen oder so, ist das herrlich. Ich würde am liebsten da nur in die Weinberge gehen und in den Staufenwiesen da essen gehen. Also es ist wirklich toll. Und dann lasse ich mich nieder und mache eine 2-Tage-Woche, obwohl ich 5 Tage arbeiten kann. Dann würde ich sagen, okay, fair enough. Es wurde Bildung angeboten, es wurde alles bezahlt, es wurden Ressourcen genutzt und es wird nur ein Bruchteil davon zurückgegeben. Da kann man auch sagen, okay, das ist sozusagen die Downside von kostenloser Bildung, wenn man es mitnimmt. Und auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, versagt es dann hier auch. Das heißt, wenn dann Druck beherrscht, ich muss dann meine, was ich 400.000 oder 300.000, die es gekostet hat, dann irgendwie zurückzahlen, dann hast du auch schon wieder deine Bereinigung. Aber wir wollen ja diese Bildung kostenfrei und ich finde es auch grundsätzlich super. Aber insbesondere finde ich die Bildung super in der Grundschule, Realschule oder Gesamtschule oder Gymnasium, dass wir da viele reinführen. Aber Universitäten, wir sind Schlaraffenland für Universitäten. Die ganze Welt guckt auf uns, weil wir hier kostenlos, geh mal in die New Yorker Zahnschule oder so oder egal wo. Unter 100.000 im Jahr kommst du da nicht raus. Und da bist du in der Billo-Schule.
Cosmetic Dentistry in New York, da musst du einen riesengroßen Kredit aufnehmen und dann danach musst du richtig Gas geben, ne? Und zu den Top 5% gehören, damit du das dann irgendwann wieder rauskriegst, ne? Klar.
Ja, absolut. Und das ist eigentlich, da sind wir uns ja wieder voll einig, das ist so ein bisschen asymmetrisch und auf jeden Fall, was wir jetzt hier gemeinsam festhalten können, ist, wir müssen unbedingt hier eine Diskussion anregen. Es muss hier Lösungen geben. Es geht so nicht voran. Ne? Also wir laufen sehenden Auges in eine medizinische Katastrophe rein. Wir haben viel zu wenig gesagt dafür, dass die ganzen Geburtskliniken in Deutschland abgebaut wurden, dass die Hausärzte alle weggehen. Wo fährst du denn dann hin? Und was ist dann der Ersatz? Okay, du kannst einen gelben Schein über Telefon holen. Ja, super geil. Ja, hilft auch nicht.
Ja. Ja, These 3 oder Stufe 3 hast du es ja eher genannt, ne?
Genau, das sind asymmetrische Budgetierungsmodelle sowie umfangreiche Katalogerweiterungen um geriatrische Leistungen. Also eigentlich, glaube ich, ist das selbsterklärend. Es wurde schon sehr, sehr viel in der Altersstandardkunde hinzugefügt. Das ist auch super. Meines Erachtens ist es aber noch nicht ausreichend. Ich glaube auch, man kann über diese Budgetierung oder sozusagen Entbudgetierung auch sehr viel machen. Warum nimmt man nicht beispielsweise, nicht, dass man da einen Deckel bräuchte, aber warum nimmt man nicht in strukturschwachen Gebieten den Deckel einfach runter und sagt, Feuer frei?
Ja, das finde ich eine richtig gute Idee. Ich meine, ich habe eine Unterversorgung. Warum deinzentiviere ich dann die wenigen Zahnärzte, die da sind, indem ich sage, du darfst nur X machen? Und ich sage dir eins, ein Landzahnarzt, der, sag ich mal, dort wirklich Kassenzahnmedizin kloppt, der ist dann nach 25 Stunden in der Woche mit durch. Und dann sagt er, warum soll ich denn jetzt noch arbeiten? kriegst ja eh nicht bezahlt. Wenn das natürlich jemand ist, der einen hohen Privatanteil hat, dann ist das vielleicht nochmal was anderes, aber das hast du auch nicht überall. In Sachsen wird es wahrscheinlich nicht so sein. Und der wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo die Quote liegt in Sachsen, aber die wird wahrscheinlich unter 50% Privatanteil liegen. Das heißt, der ist mit seinen GKV-Leistungen relativ schnell durch. Und der findet ja auch keine angestellten Zahnärzte, wo er das quasi mit verdünnen kann. Und die müssten ja dann auch weniger arbeiten. Das heißt, warum da nicht aufheben, sodass derjenige, wenn er denn will und so viel beitragen will, auch sagen kann, ich behandle halt auch 45 Stunden in der Woche und kompensiere damit das Problem ein Stück weit.
Ja, absolut. Also kurzum, kleiner Deckel in den Städten, kein Deckel auf strukturschwachen Gebieten. Also ich glaube, das ist mal etwas, was man wirklich mal in der Excel-Tabelle mal rechnen sollte. Und selbst wenn die da viel Geld verdienen, super, hoffentlich reizt es genug Leute an, dass sie da auch in ihre Gegend hingehen, ne?
Ja, und wer in der Stadt überleben will, der muss halt lernen zu verkaufen und dann seine Privatleistung anzubieten. Das kannst du auf dem Land ja natürlich trotzdem machen, ne? Ist ja nicht so, dass es dadurch nicht mehr geht. Aber zumindest, wenn du jetzt vielleicht in einer strukturschwachen Region auch noch bist, die ländlich ist und es einfach das Klientel nicht gibt und vielleicht das Marketing nicht so ist, dass die Leute 100 Kilometer anfahren, ja, dann hast du eben eine Möglichkeit, über effiziente Prozesse, über einfach Fleiß trotzdem überdurchschnittlich zu verdienen, ja.
Du wärst der King of the Jungle, also absolut, ne? Und Leute wie du, die ehrgeizig sind und die rechnen können, die sehen, okay, in Herne kann ich dann X machen. Und in Plettenberg Y oder woanders, dann habe ich eine andere Möglichkeit. Und hoffentlich, ja, jawohl, hoffentlich setzt es viele Anreize und hoffentlich sehen das dann viele und hoffentlich kriegen das viele mit und hoffentlich wird da viel drüber gesprochen, dass die Leute dann dahin gehen. Man merkt ja, oder die geneigten Zuhörer merken ja, das sind ja Sachen, die meines Erachtens nicht per se so viel mehr Geld kosten. So eine gewisse Asymmetrie kostet nicht viel Geld, verteilt ein bisschen um, aber kostet nicht viel Geld. Ansätze in Bezug auf die Universitätsausbildung, kann man drüber streiten, ist extra nicht aufgenommen. Und auch der letzte Punkt, glaube ich, kostet nicht viel Geld.
Naja, also du hast ja gerade das Kombinationsmodell, dass die Ausbildung vielleicht dann doch Geld kostet. Und dieses Geld könnte man nehmen, um das in den Pott zu schicken für die asymmetrische Debudgetierung. Das wäre doch eine gute Umverteilung.
Könnte man auch so machen.
Da würden die beiden Modelle sehr gut zusammenpassen.
So, und die Stufe 4, also das ist die Erweiterung der Behandlungsrechte von ZFA und Co. Und zwar, auch das ist jetzt kein Modell, was wir uns jetzt hier in unserem stillen Kämmerlein ausgedacht haben. Das ist schon vielfach verprobt in vielen anderen Ländern und auch selbst in Deutschland war das Usus. Und zwar gab es auch hier irgendwann mal die Dorfkrankenschwester. Ich weiß nicht, ob die so hieß, aber nennen wir sie mal so. Das war dann jemand, die Dorf lebte und dann sozusagen von Tür zu Tür ging und sozusagen ihre festen Patienten hatte und die dann dort versorgt hatte. Wenn wir weiter in diese geriatrische Bevölkerungspyramide reinlaufen, was ja unweigerlich so ist, wir haben zwar ein bisschen Zuwanderung, aber wir sind ja nun mal hier drinne. Warum sollte es nicht so sein, dass man die kleinere Behandlungsrechte mit einer zusätzlichen Ausbildung an seine Angestellten, auch die ohne medizinisches Studium überträgt, die dann zum Beispiel Hausbesuche machen können, die kleinere Sachen zu Hause machen können, die kleinere Dinge, die man definiert, die da gemacht werden können, wo nicht unbedingt ein Arzt dabei sein müsste. Warum kann es dazu nicht geöffnet werden? Ich weiß, in Deutschland wird sich da kräftig gegen gewehrt. Vor 10, 15 Jahren wurden sich gegen gewehrt, dass die Dentalhygienikerinnen sich niederlassen können und selbst behandeln können. In den Niederlanden ist das schon seit langem gang und gäbe. Ich glaube, da gibt es über 700 selbstständige DHs. Also das ist ebenfalls ein Ansatz und wir in Deutschland vollziehen den ja auch derzeit in verschiedenen Dingen. Auch im Rettungswagen ist kein ausgebildeter Arzt dabei. Das sind Rettungssanitäter, die grundlegende Kenntnisse angelernt bekommen und jemanden schnell von A nach B bringen und auch den Notarzt dazu rufen können. Und ich finde, es ist genau richtig, dass man auch im Handwerk brauchen wir eine gewisse Entqualifizierung, um gewisse Sachen mit niedrig qualifizierteren Leuten hinzubekommen. Und warum sollten wir nicht unsere ZFA aufqualifizieren, ihr mehr Behandlungsrechte geben und somit auch die Bevölkerung besser versorgen können? Auch das, denke ich, ist machbar, es ist umsetzbar, es ist nicht kompliziert und ist auch nichts etwas, was in 5 Jahren zurückgenommen werden muss. Und all diese vier Punkte ist nichts, was irgendwie zurückgenommen werden muss, wenn man das sauber steuert.
Also jetzt guck dir doch mal an, was sind denn die Behandlungen, die wirklich viele Stunden fressen, also pro behandelnder Zahnarzt? Das sind Konstleistungen und Endoleistungen. Natürlich auch Chirurgie und so, aber was spricht denn dagegen? Also alles, was nicht invasiv ist und wo man keine anatomischen Strukturen kaputt machen kann, nehmen wir mal an, auf der kleinen Ebene ist das natürlich die Lokalanästhesie. Das ist natürlich schwierig, weil dazu braucht man einen Anatomiekurs. Alle chirurgischen Leistungen, auch Leistungen, wo wirklich viel Geld im Spiel ist, prothetische Leistungen, also wirklich zu sagen, okay, wer setzt ZE definitiv ein. Aber wenn wir mal gucken, was frisst denn wirklich Zeit? Was spricht eigentlich dagegen, zu sagen, eine ZFA darf, nachdem exkaviert wurde durch den Arzt und betäubt wurde, eine Füllung legen? Oder was spricht eigentlich grundsätzlich dagegen, dass eine ZFA zum Beispiel die Aufbereitung der Wurzelkanäle mit einem VDW-Gerät macht? Das ist eigentlich eine relativ leicht zu erlernende, natürlich mit Zusatzkursen, aber eine relativ leicht zu erlernende Tätigkeit und die auch immer noch mal kontrolliert werden kann, nachdem sie fertig ist. Das ist unter enger Delegation meines Erachtens etwas, was hunderte Stunden sparen kann pro Arzt. Gerade das Füllunglegen. Füllung ist ja wirklich jetzt eine sehr häufige Leistung. Wenn ich nur exkavieren müsste und ich könnte schon mal weitergehen und ich komme dann zurück und kontrolliere danach die Füllung. Vielleicht muss ich eine von 100 neu machen, weil irgendwas nicht stimmt. Aber das sehe ich in der Regel. Ne? Und dementsprechend könnte man da extrem die Wertschöpfung der ZFA erhöhen mit einer Zusatzausbildung und dementsprechend auch besser bezahlen und dementsprechend auch wieder die Attraktivität, nicht nur auf dem Land, sondern generell für den Beruf, in dem wir ja wirklich als Fachkräftemangel, ist ja Mangelberuf mittlerweile, ist ja auch jetzt offiziell, könnte man eben die Wertschöpfung erhöhen und dementsprechend auch die Gehälter auf ein Niveau bringen, wo sie dann eben auch branchenübergreifend konkurrenzfähig werden.
Du hast per sofort eine 30-70%ige durchschnittliche Lohnerhöhungsmöglichkeit für diese Berufe. Und dann bist du wieder der Magnet für andere Berufe, wenn du so etwas machen kannst. Also ich glaube, es würde viele Fliegen mit einer Klappe schlagen, sich hier mal intensiv auseinanderzusetzen mit der Wissenschaft, die Behandlung zu definieren, ein Ausbildungspaket zu schnüren, das zu verabschieden. Das muss doch hier machbar sein. Das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Wir haben die ZMP-Ausbildung hinbekommen. Wir haben zwar die Zahnarztkammer hat zwar die Aufstiegsfortbildung der Stuhlassistenz. Da gab es Vorschläge, die wurde zwar nicht gemacht, aber meines Erachtens hat die Bundeszahnärztekammer da sehr viel in der Hand und kann da viel machen. Und ich glaube, das kann man mal als kleinen Appell mal ausrufen. Wir sind gerne zu Gesprächen bereit, ne Stefan? Wir setzen uns auch gerne mit dazu und bringen unseren unqualifizierten Senf von der Seite rein. So.
Ja, natürlich.
Aber das einfach mal so ein bisschen vorausgedacht. Und vielleicht gibt es ja einige von euch auch, die unsere Thesen, unsere Ideen teilen. Schreibt dann eure Abgeordneten, engagiert euch politisch, seid die nächste oder seid die Generation, die hier etwas verändern will und wird. Wir steuern da sehenden Auges drauf zu. Wir sollten jetzt etwas tun, dass unsere Branche gut geschützt bleibt und ein sicherer Hafen für viele, viele, viele Jahre noch bleibt für uns Behandler, für unsere Mitarbeiter und insbesondere für unsere Patienten. Also insofern macht selber etwas, nicht nur da sitzen und sich beschweren. Lasst euch wählen, werdet Delegierter und versucht Dinge anzuschieben und zu ändern.
Absolut. Das ist ein sehr, 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 sehr schönes Schlusswort, denke ich.
In dem Sinne, Stefan, du musst noch weiter, du hast noch ein paar Filmtermine, habe ich gehört.
Nee, nicht um 22 Uhr, aber ja, morgen um 6.45 Uhr geht's wieder weiter. Das heißt, Kathi hat vielleicht was gekocht, mal gucken. Es duftet schon so ein bisschen von der Tür herein, von der Seite. Und ja, beim nächsten Mal bin ich, denke ich mal, wieder Host. Ich denke mir was Schönes aus. Thema announcen wir immer 1 bis 2 Wochen vorher. Bleibt uns treu. Und wie immer einen fetten Dank an Alex, der mit mir schon die ganze Zeit hier den ganzen Tag verbringen muss. Ja, und danke an dich und dein Team, Christian, für wie immer eine geile Technik und ein geiles Pre-Opening für unsere Folge.
Ja, vielen, vielen Dank auch dir wieder, Stefan. Hat wieder wie immer Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder in 4 Wochen mit dem nächsten brandaktuellen Thema. Insofern, ihr lieben Zuschauer, Zuschauerinnen und Helferinnen, Helfer und Helferinnen, vielen, vielen Dank.
Macht's gut und gebt uns mal 5 Sterne im Podcast, denn das bringt uns mehr in die Sichtbarkeit. Das wird uns mega, mega freuen.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.